Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien. Das bin ich, der Justin Hornbach und der
Fabian Ratzak. Servus Justin, servus alle Zuhörer.
Servus Fabian. So. Wir haben heute einen Gast in unseren heiligen Hallen der Podcast-Spielereien mit dabei, der das erste Mal hier mit dabei ist. Wir freuen uns sehr, ihn das erste Mal hier begrüßen zu können, weil er vorher noch nie hier bei uns war, uns noch nie auch irgendwie hier besucht hat. Und zwar ist es der liebe Martin Willer. Hallo Martin.
Hallo ihr Lieben. Wie heißt Martin. Ihr eigentlich? Wer seid ihr? Genau.
Gibt's bei euch was zu gewinnen?
Ich kriege auch immer diese Spam-E-Mails, wo mir so $2,000 für so eine Podcast-Teilnahme versprochen werden. Wird dir das dann im Anschluss überwiesen oder wie läuft das?
Ja, ich komm bei dir vorbei und nimm den Geldsack mit, okay. Mit dem Dollarzeichen drauf. Genau, weißt du, das gut. Muss man noch ein bisschen traditionell hier halten. Ja. Sehr gut. So wie immer. Nein, wir haben Martin heute eingeladen, weil wir mal mit Martin über ein ganz interessantes Thema sprechen wollten, nämlich über das Thema Songwriting und welche Skills man eigentlich für so gutes Songwriting braucht oder was so notwendig ist. Weil Songs schreiben kann, glaube ich, jeder, ob die halt gut oder schlecht sind oder ob die handwerklich auch gut sind. Da muss man ja auch nochmal ein bisschen subjektiv und objektiv sehen, aber das ist dann die nächste Frage. Und da wollten wir mal rein objektiv mit Martin über so den Prozess des Songwritings sprechen, was da wichtig ist auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Wir machen das, weil der Martin voraussichtlich dieses Jahr, kann man das so sagen, Ende des Jahres, eine weitere CD, ein weiteres Album rausbringen wird?
Wahrscheinlich eher gegen Ende des Jahres, genau. Anfang nächsten Jahres vielleicht sogar. Ich will keine falschen Versprechungen machen, ne? Ihr wisst, wie es läuft. Aber ja, das Album ist an sich ziemlich fertig.
Lass uns doch mal ganz kurz, weil das finde ich ganz spannend, ganz kurz darüber reden, über diese Entwicklung, die du ja auch selber als Musiker gemacht hast. Ja. Ich meine, in den 2010ern, ich glaube es war 2015, 14, hast du ja dein erstes Soloalbum rausgebracht.
13.
Was, ja. 13 sogar schon, ei. Was ja ein reines instrumentales Album war und wirklich mehr das klassische instrumentale Album. Jetzt das letzte Album von letztem Jahr oder vor 2 Jahren?
Genau 2 Jahren. Es ist jetzt genau 2 Jahre alt, so ziemlich.
Ja. Ach, krass. Das ging ja nochmal in eine ganz andere Richtung. Das war ja so eine Mischung aus Toto meets Dream Theater mit Gesang, ein bisschen 80s, Prog-Vibe. Ja. Wie wird sich das jetzt weiterentwickeln fürs nächste Album? In welche Richtung wird das zum Beispiel gehen?
Ich schreite den Pfad, den ich mit dem letzten Album eingeschlagen habe, weiter fort. Das ist so die Idee. Das erste Album für mich war nur so eine Visitenkarte als Gitarrist. Das war irgendwie nur so eine Sache. Das war vor Instagram war das irgendwie so eine Sache, die man als Gitarrist haben musste, musste man sein instrumentales Gitarrenalbum haben. Das hat mich aber, ehrlich gesagt, das wirkte eher so wie, ich sag mal, Peer Pressure, das war eher so mein Pflichtbewusstsein als Gitarrist, das zu machen, als jetzt der große künstlerische Auftrag, den ich damit verfolgt habe. Den habe ich dann mit dem zweiten Album erfüllt für mich selber. Und den möchte ich auch fortsetzen. Also für mich ist das eigentlich die Art von Musik, die ich machen möchte. Ich möchte definitiv keine instrumentale Rockmusik machen. Das mag ich nicht. Ich mag keine instrumentale Rockmusik. Und ich will Musik machen, die mich selber als junger Kerl inspiriert hätte.
Genau. Sehr geil. Und das hast du ja schon ganz gut gefunden mit dem letzten Album, denke ich mal. Vor allem, wenn man so deinen Einfluss kennt und die Bands, die dich geprägt haben. Ja. Und da in die Richtung wird es weitergehen. Das heißt, noch mehr songlastiger, noch mehr auf Gesang auch fokussiert. Ist die Gitarre noch, wird die weiter in den Hintergrund gerückt oder ist das immer noch ein essentieller Bestandteil von deinem künstlerischen Ausdruck?
Es ist natürlich trotzdem Gitarrenmusik. Aber ja, der Gesang steht mehr im Vordergrund, auf jeden Fall. Ich habe in den letzten 2 Jahren seit dem letzten Album-Release nochmal ganz, ganz viel Gesangsunterricht genommen, mit einem anderen Coach auch. Hab nochmal richtig reingehauen im Vocal Gym. Und ich glaube, das Vocal wirkt sich auf der Platte extrem aus. Also der Gesang klingt sehr, sehr anders als auf den vorhergehenden Platten. Oder auf der vorhergehenden Platte oder auch in meinen Videos. Ich arbeite viel mehr mit Harmonien, mit Layers, mit verschiedenen Stimmtechniken und Farben. Es ist songorientierter auf jeden Fall, aber ja, natürlich, ich bin natürlich, mein Hauptinstrument ist immer noch die Gitarre, ne? Die Gitarre ist mein Werkzeug, mein Hauptwerkzeug zum Songschreiben, zusammen mit dem Klavier.
Mhm. Was würdest du denn sagen, mal grob zusammengefasst? Ich weiß, das ist jetzt eine etwas schwierige Frage, aber einfach grob zusammengefasst, was zählt für dich als gutes Songwriting? Wo ist ein gutes Songwriting, wo du sagst, okay, das würde dich jetzt überzeugen auf einer Songstruktur, auf einer handwerklichen Ebene?
Es ist so schwierig, ne? Das ist so viel Geschmackssache. Das ist so ein bisschen wie, man weiß es, wenn man es hört. So, das ist irgendwie so mein Ansatz. Es gibt so viele, man kann sich so viele Maßstäbe zurechtlegen und irgendwelche Checkboxen machen. Man muss das und das und das und das, das erfüllen, diese Kriterien. Und am Ende des Tages hörst du was völlig anderes und es haut dich weg. Hörst du dann plötzlich was, was gar nicht diesen Kriterien entspricht und es catcht dich trotzdem. Also es ist so schwer zu sagen. Für mich ist es einfach, wenn ich es höre, weiß ich es. Ich habe für mich selber gewisse Maßstäbe angelegt, vor allen Dingen an das neue Album. Und da ist mein Maßstab Melodie über alles. Ist für mich der absolute Augenmerk. Es gibt vor allen Dingen im Prog-Bereich, im modernen Prog-Bereich, nicht im Oldschool-Prog-Bereich, aber im modernen Prog-Bereich gibt es viel zu viele Bands, bei denen ich das Gefühl habe, dass die Melodien so, im Englischen sagt man Afterthought sind. So, ja, kümmern wir uns drum, wenn der Rest steht. Ja, haben jetzt erstmal einen Song geschrieben, der hat zwar keine Melodie und keinen Text, aber das pflastern wir dann schon irgendwie drüber. Und das verstehe ich nicht, weil Songwriting, die Melodie ist einfach mal das Wichtigste am Song.
Absolut.
Und das als Letztes hinten ranzustellen, finde ich befremdlich. Deswegen schreibe ich meine Songs, das hilft natürlich, dass ich auch der Sänger bin. An dem Moment, wo ich die Musik schreibe, schreibe ich auch die Gesangsmelodien. Und das ist für mich ganz wichtig, weil ich auch zum Beispiel möchte, dass Gesangsmelodien in der Musik referiert werden.
Und solche Geschichten. Okay.
Also du implizierst mit guter Melodie oder dass die Melodie fehlt, hauptsächlich im Gesangbereich, was ja eigentlich auch den meiste Melodie trägt, oder gehst du auch auf Melodien in Kombination mit Harmonien ein?
Das ist eine super Frage. Geschichten? Genau, weil bei mir gerade, das hörst du zum Beispiel in so einem Song wie Something New, ne? Der ist jetzt draußen, das ist aber auf der neuen Platte noch viel krasser, da hast du aber dieses Keyboard-Riff, da, 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 da. Das impliziert eine Melodie. Und da, klar ist da auch ein Heavy Riff drunter, aber da drüber liegt, da hast du drei Ebenen. Du hast einen Riff. Das hat eine Art von Melodie, ist eine Basslinie letztendlich, ne? Dann hast du dieses Klavierriff drüber, was eine Topline-Melodie hat. Und dann hast du noch die Gesangslinien drüber. Und das ist für mich auch, genau, es ist für mich ganz wichtig, auch eine Sache, die ich für mich festgestellt habe, die ich wirklich nicht mag, und das ist auch so ein Prog-Klischee, ist dann so auf einem Ton, der rhythmisch zerbrochen ist, rumzureiten. Und da fehlt mir, wie du angedeutet hast, fehlt mir die Melodie in der Begleitung. Also ich versuche sowohl, dass meine Begleitungen melodisch sind, als auch die Topline. Und ja, genau. Und Gesang ist nicht der einzige Melodieträger. Wir reden bei, wenn ich von Melodie rede, rede ich wirklich von der Topline. Die kann natürlich auch eine Gitarre übernehmen. Das macht zum Beispiel John Petrucci, ne? Unser aller Hero macht das sehr gut, dass der oft die Topline übernimmt, wenn der Gesang durch ist oder solche Geschichten.
Ja. Ganz, ganz kurz, weil ich habe ein bisschen den Auftrag von unserer Community bekommen, hier und da Begrifflichkeiten noch ein bisschen genauer darauf einzugehen, weil wir manchmal mit Begrifflichkeiten mit um uns herum werfen und vielleicht der Zuhörer, der jetzt gerade erst vor einem Jahr mit Gitarrespielen angefangen hat, nicht genau weiß, was bedeutet. Topline, meinst du mit einfach die höchste Melodie oder die führende Melodie?
Die führende Melodie, genau. Die muss nicht wahlweise die höchste sein, weil natürlich wir oft, wenn wir Gesänge ausharmonisieren, zum Beispiel noch Terzen drüber packen und solche Geschichten. Aber ja, die Hauptmelodie. Und das ist, jetzt kommen wir schon hier ins Trauma-Dumping. Aber ich habe schon Platten aufgenommen, wo ich Gitarre drauf gespielt habe, ne? Und dann wurden dann die Gitarrenmelodien runtergemixt. Ich habe dann immer gesagt, mach da mal die Gitarre lauter. Ja, Gitarristen wollen immer die Gitarre im Mix lauter haben. Und ich sage, nein, in dem Moment, wo der Gesang weg ist und die Gitarre die Melodie spielt, ist die Gitarre der Gesang. Also du, es passiert ganz selten mal, dass du in der Musik keine Topline hast. Also irgendwas muss das übernehmen. Irgendwas muss das Hauptaugenmerk des Zuhörers sein. Nicht des dedizierten Zuhörers, des Musikerzuhörers, der, weißt du, wenn wir jetzt Musik hören, dann sind wir dann plötzlich, jetzt achten wir mal nur auf die Basslinie oder sowas. Das machen normale Menschen nicht.
Natürlich nicht.
Die sehen, normale Menschen, so wie ich das glaube, sehen Musik als Topline plus drumherum ein bisschen Schmuck, ausgeschmückter Krams drumherum. Das ist letztendlich, was Musik ist für die meisten Menschen.
Mhm. Was würdest du denn sagen, mal ein bisschen als Skill bezogen, was ist da wichtig oder für welche harmonische Kenntnisse sind dafür wichtig, um so ein bisschen mit Melodie und Harmonie arbeiten zu können, aus der Perspektive von einem Gitarristen vor allem? So, welche Skills sollte man mit oder sollte man mit reinbringen, wenn man ins Songwriting geht? Sollte man schon alle Akkorde können? Sollte man auch schon, keine Ahnung, Drop-Two-Voicings können? Oder was würdest du sagen, sind so die wichtigen Skills, um in der Gitarre Melodien, Harmonien gut schreiben zu können?
Es gibt so Leute, ne, die können nicht alle Drop-Two-Umkehrungen und schreiben trotzdem tolle Akkordfolgen. Die haben dann halt ein sehr... Das
war auch nur ein plakatives Beispiel.
Ja, nee, ich meine, aber der Punkt steht ja, dass es gewisse Leute gibt, die so eine Sensibilität und so einen Geschmack einfach haben, ohne dass sie da intellektuell einsteigen müssen. Aber für mich ist es zum Beispiel essentiell Gehörbildung. Dass ich Akkorde hören kann, bevor ich sie spiele. Weil dann habe ich eine Idee im Kopf, die ich höre und kann sie sofort umsetzen. Ich will sozusagen, für mich ist wichtig, dass die Verbindung zwischen Idee im Kopf zu Idee auf dem Instrument maximal kurz ist. Beziehungsweise minimal kurz. Also der soll so wenig wie möglich Reibung da sein. Das heißt, also gutes Gehör, Kenntnis über Intervalle ist für mich wahnsinnig wichtig. Vor allem, wenn es darum geht, Melodien und Akkorde miteinander zu vereinen. Ich kriege immer noch die Krise, wenn irgendjemand eine B7 über einen Major-7-Akkord singt oder sowas. Wenn ich das höre, dann bin ich sofort desinteressiert. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Das ist wie ein Rechtschreibfehler im Roman. Es nervt mich. Ja, klar, Harmoniekenntnisse, Gehörtraining. Vor allen Dingen Intervalle sind wahnsinnig wichtig. Akkordkonstruktionen, ne? Was für Akkordtypen gibt's? Stimmführung kann man sich ein bisschen beschäftigen. Wie zum Beispiel, ich habe hier eine Akkordfolge, die ist im Quintfall. Wieso benutze ich nicht einen diatonisch absteigenden Bass dagegen oder so als Stimmführung? Solche Geschichten, ne? Das sind natürlich dann so extra Skills. Du kannst aber auch geile Songs schreiben, ohne das alles zu haben.
Ja, aber es ist halt gutes Werkzeug, um es halt schneller zu gestalten. Ne? Das ist halt der Vorteil. Je geschulter man ist oder sich weiterbildet, desto schneller kommt man ans Ziel, wie du gesagt hast. Ne?
Richtig, aber man kann auch so ans Ziel kommen. Aber
Ja, ich finde halt die Frage immer ganz spannend, weil du es auch vorhin gesagt hast, manche Leute haben halt so eine Sensibilität, die bringen sie von vornherein mit irgendwie. Und die Frage, woher kommt diese Sensibilität? Das finde ich immer ganz, ganz interessant und spannend. Woher kommt das, dass ein Mensch schon ein gutes Gefühl für Melodie hat? Kann man das irgendwie analytisch betrachten? Wie zum Beispiel, hat die Person früher viel Musik gehört als Kind? Ja. Ist die Person mit einer gewissen Art von Musik vielleicht aufgewachsen? Gibt es da vielleicht auch Unterschiede, ob jetzt jemand
100%.
Ohne jetzt die Musik werden zu meinen, ob jemand jetzt mit Jazz oder mit, keine Ahnung, was Klassik aufwächst oder ob jemand mit Techno aufwächst, ob das 100%. Einen Unterschied gibt für
100%. Und ich sage, ich als jemand, der wirklich hunderte Menschen unterrichtet hat, ich sage dir, Leute, die mit Metal aufwachsen, ganz schlechtes Gehör.
Okay. Oh. Weil, hast du Glück, bin ich nie mit Metal aufgewachsen.
Metal ist.
Zum Glück haben meine Eltern das gehasst.
Metal ist letztendlich rhythmisches Geräusch. Ne? Also wir reden jetzt nicht von den Auswüchsen, von den Extrembeispielen, wir reden von den generellen Beispielen. Metal hat ganz oft keine Funktionsharmonik in sich drin, ganz relativ wenig Melodie, wenig harmonische Dichte. Selbst sowas wie Tool, ich finde Tool super, aber es ist halt harmonisch fast gar nichts passiert da. Es ist rhythmisiertes Geräusch. Und das meine ich mit dem höchsten Respekt. Aber wenn man nur damit aufwächst, hast es ganz schwer, dann dein Gehör zu entwickeln. Und den meisten, denen das so geht, denen verschreibe ich erstmal eine Hardcore-Dosis Beatles.
Ja, perfekt.
Und Leute, die mit, ich finde, ja, Klassik und Jazz, alles gut, das sind auch wieder die Auswüchse, aber ich habe das Gefühl, bei Kindern, wo die Eltern viel gesungen haben oder musiziert haben, die Kinderlieder gesungen haben, die Volkslieder gesungen haben, die vielleicht in der Kirche waren und die Kirchenlieder gesungen haben. Bei denen ist das Gehör sehr, sehr viel besser ausgeprägt und diese Intuition.
Ich meine, sind alles ja auch Dinge, die man sich nicht auch im Nachhinein erarbeiten kann.
Absolut.
Weil es gibt ja auch wahrscheinlich genügend Leute, die halt eben nicht so aufgewachsen sind, aber dennoch halt sich im Laufe der Zeit dann halt eben sowas antrainiert haben. Aber es ist natürlich einfacher, wenn du sowas von vornherein mit auf den Weg bringst.
Ja, und ich glaube, es ist...
im Nachhinein.
Sorry, Gespräch.
Ja. Ich glaube, ich finde zum Beispiel, ja. Ich glaube, Fabian, du bist dafür auch ein ganz gutes Beispiel. Würdest du von, jetzt so wie ich dich kenne, ich glaube nicht, dass du mit extremst viel Gesang früher oder mit musikalischen, einer musikalischen Ausbildung aufgewachsen bist. Doch, bist du?
Ja, auch musikalische Ausbildung nicht, aber mein Vater hat früher auch in Bands gesungen. Meine allererste musikalische Erfahrung habe ich zum Beispiel mit meinem Vater zusammen gemacht, indem ich mit ihm Musik gemacht habe. Er hat dann so ein paar Kollegen gehabt und ich habe dann halt so die ersten Akkorde begleitet und so. Und mein Vater hat ständig Musik gehört, also Pink Floyd, der hat alles gehört, Pink Floyd, Beatles,
Dann ziehe ich das wieder zurück, dann tut mir das sehr leid. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass du halt sehr handwerklich
aufgewachsen bist. Fabian, bist du auch so ein Gehörsmensch eigentlich, oder?
Ja
voll. Würde
ich auch sagen. Deswegen dachte ich mir das halt, dass Fabian wahrscheinlich so eine Person ist, die sich das im Nachhinein alles sehr aufgearbeitet hat und arbeitet hat. Aber du fauler Sack, hast das halt direkt schon von Anfang an. Sauerei hier.
Es ist eher, ich glaube, es ist auch ein bisschen so typabhängig. Ne? Es gibt die intellektuellen Menschen, es gibt die visuellen Menschen, es gibt die auditiven Menschen.
Ja, voll.
Ich bin mit dem Kram schon aufgewachsen, aber ich bin trotzdem eher ein Kopfmensch. Ich mag es nicht, wenn ich mir eine Sache nicht rational erklären kann. Also wenn da irgendeine Akkordfolge mir gefällt und ich kann mir nicht erklären, warum sie mir gefällt und warum die funktioniert, dann stört mich das wahnsinnig.
Ja.
Und ich will die replizieren können. Ja.
Das sehe ich sehr ähnlich. Ich finde, das ist aber auch sehr wichtig für einen selber herauszufinden, was für ein Lerntyp, Mensch man eigentlich ist. Weil ich weiß von mir auch, wenn ich mit Beatles und so weiter aufgewachsen bin, ich bin kein auditiver Mensch. Ich bin da wahrscheinlich sehr ähnlich wie du, der sich gerne Dinge erklärt und auch um das Instrument zu lernen, halt gerne dann in visuellen Patterns und logischen Patterns halt denkt und das dann halt mit dem Hören verbindet. Aber weswegen ich damals zum Beispiel auch wusste, gerade auch durch deine Arbeit, Martin, so in den Mitte 2010ern, wo du halt auch viel über Gehörbildung gesprochen hast auf deinen Kanälen, wurde mir auch klar, oh, da muss ich aber auch noch mal rangehen und ich sag mal ein bisschen Nachhilfe betreiben. Weil das ist natürlich auch ein Skill, den man auch nicht vernachlässigen darf, die Gehörbildung und das Gehör generell.
Was ist wahrscheinlich, sind wir doch ganz ehrlich, Musik ist ein auditives Medium.
Ja, das Wichtigste.
Also wenn du jetzt kein klassischer Musiker bist, der ausschließlich vom Blatt spielt, ist wahrscheinlich das Gehör der wichtigste Skill überhaupt.
Ja.
Wir reden von Musik. Musik wird in erster Linie gehört. Dass Musik aufgeschrieben wird im klassischen Bereich, das ist ja auch eigentlich auch ein spezifisches Phänomen. Was dann mit der Klassik, mit dem Buchdruck letztendlich dann sich vervielfältigt hat. Aber Musik wurde doch, bevor es das alles gab, erstmal gehört.
Ja, oder auch während, also wir hatten hier zum Beispiel mal eine Folge über Flamenco-Gitarre mit dem Flim Florian, der ja auch klassischer Musiker ist, klassischer Komponist ist, aber auch Flamenco-Gitarrist. Und der hat auch gesagt, ja, der Flamenco-Gitarre wurde bis ins Mitte des 20. Jahrhunderts nie was aufgeschrieben. Das wurde immer nur traditionell weitergegeben. Was halt dann aber auch das Gatekeeping größer gemacht hatte. Letztendlich, man kam dann schwieriger in die Tradition auch rein, beziehungsweise war alles ein bisschen strikter und traditionell, ich sag mal, die waren sehr darauf beachtet, die Tradition immer zu wahren, weil ansonsten verliert sich eben sowas, wenn du es nicht aufschreiben kannst. Aber ja, genau, Musik wird auch erstmal ja durchs Hören getätigt.
Ist ja mit Gypsy Stimmt. Jazz genauso.
Ich wollte gerade sagen,
Kids, diese Achtjährigen, die diesen Rhythmus schrubben, wie die Wahnsinnigen. Die Weltmeister,
ne?
Ja. Es ist wirklich absurd. Ja.
Total.
Das ist alles durch die Muttermilch, aber nee, es ist eigentlich durch die Kultur, in der die sich befinden, weitergegeben.
Ja. Aber auch wie gesagt, nichts, wo man nicht auch reinkommen kann, wie ein Joshua Stefan zum Beispiel, der auch dann eben extern sehr da reingekommen ist, der aus der klassischen Gitarre kommt und halt eben dann irgendwann angefangen hat, sich sehr dafür zu interessieren als Teenager und das dann halt gesuchtet hat wie sonst was.
Und der ist einer der Besten der Welt. Aber der hat auch sehr früh angefangen. Also ich weiß noch, ich habe mal irgendwie so ein Gitarrenmagazin gesehen, da war der mit 15 schon auf dem Cover drauf. Also
ja. Der war halt als Klassiker, wir hatten ja auch schon mal hier gehabt, da hat er mal ein bisschen von erzählt, dass er halt auch als klassischer Gitarrist schon als Kind relativ viele Erfolge hatte und dann irgendwann als Teenager, wo ich glaube bei anderen Leuten der Metal dann reinkam, kam bei ihm dann die Gypsy Jazz Gitarre rein und dann hat er sich halt da sehr rein vernarrt. Da
können wir nur froh sein, dass der sich nicht auf Rock und Metal spezialisiert hat.
Es gab hier, Birelli Lagreen hat auch schon mal eine Metal-Platte gemacht.
Stimmt.
Ja. So, kommen wir aber wieder zurück zum Thema Songwriting. Wie wichtig würdest du denn sagen, ist es, verschiedene Instrumente zu können für Songwriting? Also meinst du, dass das ein sehr, sehr für dich sehr viel gebracht hat, dass du dich auch noch mit Piano auskennst oder dass du halt auch weißt, wie ein Schlagzeug funktioniert? Oder würdest du sagen, es macht Sinn, sich auf ein Instrument zu fokussieren und dort das meiste mit rauszuholen und dann halt, ja, wie es in der Band zum Beispiel auch ist, die anderen Instrumente auch den anderen Instrumentalisten zu lassen?
Das ist, genau, das ist total interessant. Ich natürlich, es gibt mittlerweile so verschiedene Lager, wie Musik eigentlich gemacht wird. Ne? Ich bin halt der klassische Heimproduzent, der sich hinsetzt, alle Parts schreibt und ich lasse das dann die Profis nochmal richtig spielen. Aber in der Regel ist nicht mal das mehr heute, gerade in der Gitarrenszene Usus. Da wird halt einfach was rumprogrammiert und das ist dann das finale Produkt. Dann hast du sowas wie so ein diesen alten Ansatz, wir haben jetzt John Mayer neulich im Auto gehört und da merkst du halt richtig so, da ist ein Song, der wurde auf der Gitarre mit Stimme geschrieben, also er spielt den Song auf der Gitarre und singt dazu und dann versammelt sich so eine Band aus Profimusikern im Studio und dann hast du das Gefühl, dass das so aus dem Moment arrangiert wird, ne? Dass du sagst, ja, das Piano, geh mal mehr in die Lage, okay, spiel du mal Viertel. Und der Bass, du ziehst die Achtel durch, die Drums spielen Halftime und so. Und dann merkst du, dass so irgendwie der Song entsteht. Und das ist dann nicht so auf so rigide, auf so eine klassische Art und Weise auskomponiert. Mhm. Sondern du hast halt sehr viele hochqualitative Musiker mit hohem Level an Instinkt, musikalischem Instinkt, die diesen Song dann zum Leben erwecken. Da gibt es verschiedene Ansätze. Für mich ist es total wichtig, dass ich weiß, wie ein Schlagzeug gespielt wird, sonst kann ich meine Pre-Production-Demos gar nicht vernünftig umsetzen. Genau, und ich weiß auch sehr viel über Klavier und Synthesizer und so Bescheid. Das ist natürlich durch Marius, meinen Kumpel, ne, aus meiner Band, der hat mich da ordentlich erzogen, der weiß, was man da macht und was man nicht macht, geschmacklich und so weiter. Also für mich persönlich ist es sehr, sehr wichtig, Bescheid zu wissen. Aber ich erarbeite auch die Songs nicht in der Band, ich mach's halt alleine.
Ja. Aber du hast diese Erfahrung schon mal in deinem Leben gehabt, wie man in der Band was zusammen, ich sag mal, erarbeitet. Und es ist halt, die Realität ist halt leider so, dass das heutzutage gerade im Profibereich, gerade wenn wir älter werden, super schwer ist, nochmal so eine Band zu haben, wo du halt, also da bin ich ein bisschen neidisch auf Fabian, weil du hast ja quasi sowas mit ihr. Einfach wieder diese Proberaumsituation zu haben, wo man sich einmal die Woche trifft und man erarbeitet dann etwas, das ist ja, wie gesagt, gerade im Profibereich schier unmöglich, wieder sowas bekommen. Auch etwas, was ich sehr, sehr vermisse irgendwie.
Total.
Weil aber das ist halt auch geil. Das ist halt auch
es geil, ist geil, wenn
du im Proberaum sitzt
aber da musst und du, halt auch. Ja, aber gerade da, wenn du eine Bandsituation hast, du brauchst halt mehr Zeit. Einmal die Woche proben ist viel zu wenig, wenn du mit der Band was Vernünftiges schreiben willst. Da rufst du eigentlich nur noch ab und spielst halt das Repertoire. Ne? Und auch da, Songwriting mit der Band kann manchmal in absoluten Katastrophen ausarten. Ne?
Ja, weil natürlich.
Aber der eine will das, der andere will.
Ja, aber das ist doch genau das.
Ja, natürlich ist das geil.
Ich an meine alte Bandzeiten mit EOS damals, wie wir uns gefetzt haben, wegen in den Lyrics, wegen einem vor einem Wort. Ich weiß doch, was wir da für Stunden diskutiert haben. Oder wegen einer Note hier und da. Und ich als damals sehr starker Band-Nazi habe dann immer gesagt: Nein. Wir machen das so, wie ich das schreibe. Gitarre Pro klang das gut, das wird auch in echt gut klingen.
So, das ist so lustig, ich gehe jetzt gerade diese ganzen Emotionen durch. Als Fabi so erzählt hat, dachte ich mir, oh, das wäre mal wieder was. Jetzt fängst du damit an und denk mir so, nee, Gott sei Dank habe ich das nicht mehr mal.
Das ist ja auch geil irgendwo, weil das, ich finde das Resultat, als wenn die Chemie halt auch stimmt. Ich meine,
ja, das ist das Wichtigste.
Mit Leuten in der Band zu sein, das ist ja wie in einer Beziehung, weißt du, und da fetzt man sich auch manchmal hier und da, aber was dabei rauskommen kann, ist halt dann auch wieder was ganz Schönes, weißt du, in der Beziehung ist es dann halt am Ende
das wie ein kind.
Baby und dort ist dein Album.
Genau.
Ja, aber es ist auch schon schade, weil eigentlich die klassische Band so nicht mehr existiert. Selbst wenn du dir heute moderne Bandplatten anhörst, ist keine dieser Platten klingt mehr wie eine Band, die zusammenspielt. Ja,
das ist leider so.
Es ist schade. Da ist der Geist des Rock'n'Roll wirklich abhanden gekommen und wurde für Perfektion ausgetauscht. Mhm. Da hat der moderne Rock und der moderne Metal die Memo nicht verstanden.
Ist so. Ja, ich fühle das, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, weil ich auf der einen Seite dieses Gefühl von, hey, man macht was zusammen aus dem Moment und akzeptiert auch, wie es jetzt im Moment ist gerade. Das ist schon schön, aber ich bin halt auch, wir sind ja auch alle irgendwo perfektionistisch dann manchmal unterwegs oder wollen, dass eine Linie ganz genau klingt, weil auf der anderen Seite, so wie es in der Klassik ja auch der Ansatz ist, wenn eine Linie halt genagelt und tight ist, dann ist es auch einfacher fürs Gehör zu verstehen und es macht ja auch Sinn, weniger wischiwaschi eine Linie mit reinzubringen, was eventuell das Gehör ablenken kann von der eigentlichen musikalischen Intention, die dahinter steckt. Deswegen, ich kann beide Seiten sehr, sehr stark
verstehen. Aber du hast zum Beispiel, von sämtlichen Bands und Rhythmusgruppen geht zum Beispiel das Feel verloren. Wenn du dir jetzt U2 anhörst in den 80ern oder so, oder auch in den 90ern, dann haben, wie heißt der, Adam Clayton und Larry Mullen Jr., haben ein ganz spezielles Feel, wie die miteinander spielen. Und du gehst durch eine moderne Metal-Playlist, alle Bands haben das gleiche Feel. Denn alle Bands sind genau auf dem Grid, 100% der Zeit. Und das ist kein, das ist kein, wie sagt man, Human Achievement, das ist keine Leistung. Das ist keine Leistung, weil du musst es einfach irgendwie spielen und dann ziehst du es halt aufs Grid. Dann.
Ja. Ich meine, ist es das, wie jemand mal zu mir gesagt hat, dass die Metal-Produktion heutzutage eigentlich mehr eine Techno-Produktion ist?
Ja, 100%.
Genau. Weil du halt alles so im perfekten Bereich hast. Ja. Ich glaube, die Intention dahinter ist eben, weil dann Leute vielleicht auch sich gedacht haben, hey, dann können wir auch mehr Fette rausholen, wir können einfach mehr auch für, ich sag mal, Zugänglichkeit für den 0815-Hörer rausholen, weil halt einfach vielleicht die Musik einfach zu hören ist, wenn sie halt so genagelt ist. Aber ja, das Feeling oder der individuelle Teil geht vielleicht
verloren. Emotionen geht verloren, einfach.
Ich krieg schon die Krätze, wenn ich mich durch so eine Playlist scrolle und ich höre in jeder Scheißproduktion die gleiche Snare. Da krieg ich eine absolute Meise. Oder ja. Du hörst ja keine Drums mehr. Drums sind einfach nicht mehr existent. Ich glaube, deswegen ist auch die Session-Band, die ich mache, so erfolgreich, weil das da halt nicht, weil es nichts quantisiert, gar nichts.
Ja. Ich kann mir, also das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, wir müssen ein bisschen auf den roten Faden aufpassen, aber nur so als Hot Take, das ist so meine Meinung zu KI zum Beispiel, dass ich glaube, dass durch KI was sehr Gutes passiert, nämlich dass diese Konservenmusik dadurch mehr und mehr verschwinden wird, weil sie halt eben ersetzt wird durch KI und die Leute wieder verstehen, okay, wie krass gut handgemachte Musik eigentlich sein kann, weil das halt nochmal das ein Level an Tiefgründigkeiten und Sound mit reinbringt, was eine KI halt einfach so jetzt noch nicht kann.
Das Problem ist, dass der Zeitgeist nicht nach dieser Tiefgründigkeit sucht.
Ja. Warte, ich glaube, das wird passieren. Also meine Meinung, weil ich könnte mir vorstellen, dass das ähnliches Verhalten ist wie in der Gastroindustrie seit den 80ern, seitdem McDonald's und Burger King so fett ist. Keiner sagt offen, ey, ich gehe super gern zu McDonald's oder super gern zu Burger King, aber jeder gibt damit an, wie gerne er in ein Vier-Sterne-Restaurant gegangen ist. Und vielleicht wird es so auch in der Musik, dass die Leute halt sehen und mehr damit angeben, boah, ich habe heute eine Jazzplatte gehört, wo alle Leute noch echt drauf gespielt haben und keine KI dahinter
war. Meine Prädiktion ist, ich vergleiche es mit Supermarktfleisch. Mhm. Die meisten Leute gehen in den Supermarkt und holen sich das billigste Fleisch. Und dann gibt es ein paar Spezies, denen das ganz wichtig ist, welches Fleisch sie essen, die gehen zum Biobauern nebenan.
Ja.
Aber nicht die Masse. Die Masse, der Masse ist scheißegal, ob es KI-Musik ist oder nicht.
Mehr oder vielleicht wird es mehr oder genug, dass man halt letzten Endes davon aber auch so eine Nische, sag ich mal, bewirtschaften kann. Weil jetzt durch Social Media zum Beispiel, du siehst es ja in der Ernährung, das wird immer mehr und mehr gehypter, halt auch sich, ich sag mal, hochklassig zu ernähren und halt eben nicht nur das Supermarktfleisch zu nehmen. Und vielleicht wird es ja auch so in der Musik, dass die Leute das halt mehr wertschätzen. Ja,
das ist aber eine laute Minderheit,
dafür,
ne?
Dafür müsste auch der Stellenwert der Musik wieder höher rücken, ne?
Aber ich glaube, das wird dadurch halt eben passieren, wenn die Leute checken,
schön, okay,
du hast die Konserve in der KI und dann, ja. Aber wie gesagt, ist ein anderes Thema. Wir wollten ja eh mal eine Folge über KI machen. Das ist dafür gedacht, aber ja, du hast da recht.
Für die melde ich mich schon mal an für die Folge.
Ja, sehr geil.
Sehr, sehr geil. Da gibt es einige, die da mitmachen wollen. Das ist echt schwer, da rauszufiltern. So. Aber ich glaube, da herrschen noch aktuell viele Meinungen zum Thema KI. Naja, kommen wir wieder zurück zum Songwriting. Das ist wobei man da ja eigentlich auch mal eine Folge machen könnte, weil eine KI macht ja auch Songwriting und das macht sie ja auch nach einem gewissen Schema und nach einer gewissen Struktur. Und wo ist dann unseres Menschliche dann besser als die Schematik, die eine KI benutzt? Ich meine, wäre was für eine Folge, aber das wäre ja auch mal eine interessante Frage. So, warum ist das Menschgemachte besser als die KI? Obwohl sie eigentlich dieselben Regeln, sage ich mal, wahrscheinlich befolgen. Weil, ja.
Vielleicht,
kommen wir aber nochmal zu den... Ja, Fabian?
Ja, vielleicht aber auch deswegen, weil eine KI einfach zu perfekt ist.
Das ist wie wenn eine KI richtig gut ist, dann mimt sie auch die Imperfektion.
Ja, okay.
Stimmt. Müssen wir gucken. Aber wie gesagt, ist was für ein anderes Thema, da dürfen wir jetzt auch nicht so sehr von abschweifen. Kommen wir wieder zurück zu Songwriting, weil die Leute, die ja jetzt hier reingeschaltet haben, die wollen, erhoffen sie sich ja, dass sie nach dieser Stunde da rauskommen und geile Songs
reich werden mit Songs.
Genau, reich werden mit gutem Songwriting, weil das wird man heute in der Musik auf alle Fälle. Martin, wie wichtig ist denn da auch schon deine Kenntnisse über Audioproduktion, wenn es zum Thema Songwriting geht? Wie sehr lässt du das mit einfließen? Weil das ist, glaube ich, der Bereich, wo die meisten Musiker am wenigsten sich auch mit auskennen. Ich mit inklusive, weil ich auch immer, als ich meine musikalische Ausbildung hatte, habe ich mir immer gesagt, okay, nee, hey, der ganze Audio Studiobereich, dafür gibt es ja auch die Audioingenieure und die können das dann. Und ich liebe es auch, mit Produzenten zusammenzuarbeiten, weil die nochmal eine ganz andere Blickweise und ganz normal anderen Input geben können. Aber wie wichtig ist das für dich, der ja jetzt mittlerweile auch gelernt hat, sowas selber machen zu können?
Ja, ich mache natürlich alles selber, aber ich empfehle es nicht zu tun. Weil letztendlich man sich viel zu viel mit Dingen beschäftigt, die nicht mit der Musik zu tun haben, ne? Ich bin zu tief drin, es ist viel zu spät für mich jetzt aufzuhören. Ich habe mir diese Skills jetzt angeeignet, da kann ich sie auch verwenden. Aber ich glaube, im Nachgang wäre es besser gewesen, das auch zu delegieren und auch diese Kollaboration mit anderen Menschen mehr zu suchen dahingehend und mich wirklich auf das zu spezialisieren, was in meinem Einflussbereich liegt. Aber ja, also meine Pre-Production-Demos klingen wie fertige Alben und dann werden halt nur die Instrumente mit richtigen ersetzt und dann klingt es nochmal ein bisschen anders. Und das war's. Ja, ich würde prinzipiell eher empfehlen, die Energie aufs Wesentliche, auf die Kernkompetenz zu verwenden.
Also mit Kernkompetenz meinst du das Instrument, was man hat, vielleicht den Gesang auch noch mit dazu nehmen, plus halt die theoretischen Skills.
Genau, und vielleicht sich aufnehmen können. Aber man muss jetzt nicht die Delays bis ins Letzte durchautomatisieren können und wissen, welchen Dither man beim 16-Bit-Master draufpackt. Und das ist alles nicht zielführend. Dafür gibt's Profis.
Ja. Ja. Das ist gut zu hören. So sieht man das ja auch. Ja, und wie gesagt, die haben ja auch manchmal einen Input oder können einen Input hinzufügen, über den man gar nicht auch nachgedacht hat, weil du halt eben dich mit Parametern auseinandersetzt, ich glaube in der Audio-Engineering-Situation raus, wo du halt eben als Musiker nichts mit zu tun hast, die aber einen großen Einfluss natürlich auf die Musik haben können. Ja.
Das ist halt das Krasse, ne? Am Ende machst du es dann halt so, wenn du die Sachen mischen lässt von jemandem zum Beispiel oder produzieren lässt, dann kommt am Ende halt eine E-Mail mit 40 Änderungswünschen, ne?
Wie wichtig ist für dich, weil das finde ich persönlich immer sehr wichtig im Songwriting, der Bereich Spannungsaufbau oder ich sag mal generell irgendwo eine Spannung hinzuführen. Ich finde, das ist so ein Problem, was manche Bands manchmal haben, gerade auch im modernen Metal wurden mir manchmal Bands gezeigt und ich wurde gefragt, was hältst du davon? Und ich fand es nicht gut und deren ersten Reaktion war, ja, weil kein Gitarrensolo mit dabei ist. Und ich dann sage, nee, weil halt es fehlt oft an Spannungsaufbau. Das gibt diese sogenannten Breakdowns, die es ja im modernen Metal gibt, dass die irgendwo hinführen, aber sich nie richtig auflösen. Wie wichtig ist so eine Art von Parameter für dich in deiner Musik?
Spannung und Entspannung ist das Hauptkriterium davon, wie Musik wahrgenommen wird. Und das meine ich im Mikro- und im Makrobereich. Im Mikrobereich ist es halt der G7, der sich nach C-Dur auflöst. Oder die kleine Septime, die zur großen Terz wird vom nächsten Akkord. Da ist Spannung. Oder Spannung im Sinne von laut, leise, hell, dunkel, hoch, tief. Dualität, nennen wir es mal, Spannung, Entspannung, die durchdringt jeden Aspekt von Musik oder Kunst im Allgemeinen. Na, oder kurz, lang, schnell, langsam. Mhm. Clean, verzerrt, synthetisch, akustisch. Das sind Parameter, die sind einfach absolut essentiell. Und die gibt es, wie gesagt, im kleinen Bereich, von einem Akkordwechsel zum nächsten. Oder von einem Melodieton zum nächsten. Und natürlich auch im Makrobereich, von einem Part zum nächsten oder so. Das ist eine Sache, über die ich irrsinnig viel nachdenke und mit der ich wahnsinnig viel und auch bewusst spiele.
Da gibt es ja auch Extremformen von. Es gibt ja Musik, die extrem spannungsreich ist. Das wäre zum Beispiel für mich persönlich eine Musikrichtung, wie ich mich eher zugezogen fühlen würde, ja. Wo viel passiert, wo viel Dissonanz ist, die mich irgendwo da catcht. Aber es gibt auch Musik, die wenig Spannung hat, die keine Ecken und Kanten hat. Wie tust du das ausbalancieren für deine Musik? Wie würdest du sagen, wo ist da das Verhältnis zwischen, okay, wann gehst du gerne in die Spannung, aber wann lässt du auch gerne die Spannung wieder weg?
Ich glaube, meine Musik ist schon auch sehr spannungsgeladen. Ich wünschte, ihr kenntet schon die neuen Songs, weil die sind deutlich zugänglicher als die vorhergehenden noch. Allerdings haben die trotzdem eine extreme Informationsdichte. Ich bin jemand mit sehr kurzer Aufmerksamkeitsspanne und ich muss jeden leeren Raum mit irgendwas füllen. Nicht mit schnellen Dingen, aber mit irgendwas, mit irgendeiner Form von irgendwas, mit irgendeinem Nugget oder irgendeiner Idee. Wenn du, würde man das als Spannung werten? Ich glaube schon, für mich fällt das auf jeden Fall unter Spannung. Ja. Und da ist, ist meine Musik auf eine Art und Weise entspannt. Ich glaube, ich versuche sie leicht, dass sie leicht zu konsumieren ist. Mhm. Einfach zu hören, aber wenn man genau hinguckt, extrem aufgeladen.
Also mit den Kleinigkeiten, die im Hintergrund passieren, die wahrscheinlich im ersten Moment nicht
oder für den Connoisseur, ertastbar sind.
Genau,
für den Connoisseur. Die Details. Also ich finde, in Musik geht es immer nur um Details. Alles, okay. Details ist alles.
Ja, aber du musst ja auch in der Lage sein, ab einem gewissen Punkt diese Details ausblenden zu können und das große Ganze wahrnehmen zu können. Ich glaube, das finde ich
aber als Details Musiker machen ja das große Ganze.
Aber schau mal, Details sind das Einzige, was Guns N' Roses von Beatles unterscheidet. Letztendlich ist es Rockmusik mit Gitarre, natürlich. Gesang und Schlagzeug und da brüllt jemand ins Mikrofon und singt über Frauen. Es ist auf der Oberfläche betrachtet absolut identisch.
Ja.
Aber nur auf der Oberfläche. Und wir wissen, wie krass kulturell anders das ist.
Ja. Aus der Regie kam eine interessante Frage. Wir haben ja, wie gesagt, neuerdings eine Regie. Overthinking und Perfektionismus. Wann ist ein Song fertig genug? Das ist eine gute Frage, Martin. Wie sieht es da bei dir aus?
Ich mag den Begriff fertig genug, weil man muss einfach akzeptieren, dass eine Sache irgendwann mal fertig ist, ohne dass sie in Anführungszeichen fertig ist. Ne? Als jemand, der an der Sache arbeitet, ist sie wahrscheinlich nie fertig. Das hat jetzt erst irgendwie Billy Joel in einem Interview mit John Mayer gesagt. Beim Song Piano Man denkt er bis heute, wie waren der Lyrics? Er sagt, Play us a song, Mr. Piano Man. Und er hätte aber lieber gesagt, habe ich ihm lieber geschrieben, sing us a song. Oder irgend sowas war das. Nee, okay. Oder andersrum, sing us a song, you're the piano song. Man. Er sagt, play us a song, you're the piano man, wäre besser gewesen oder sowas. Hat trotzdem zum Welthit gereicht, ne? Overthinking, Perfektionismus, auch sehr viel Ego mit im Spiel auf jeden Fall, was man da bezwingen muss. Und ich finde mittlerweile eine Sache fertig zu machen viel wichtiger als sie zu perfektionieren.
Ja.
Keiner hört deine Vision.
Ist nicht perfekt genau, ist es ja sowieso nie für jemanden selbst. Ne? Man selbst ist sein größter Kritiker und wenn es danach geht, wirst du, wie gesagt, nie fertig. Nie.
Ja, und am Ende ist es nicht perfekt, weil es perfekt ist.
Nein.
Interessant. Ja. Gibt es Situationen oder Songs, wo du auch dennoch bei dir jetzt sagen würdest, ich meine, klar, man muss das akzeptieren, dass das so ist, dass es Singers a Song und nicht Players a Song heißt, aber gibt es auch Dinge bei dir in deinen alten Songs, wie auch zum Beispiel von der instrumentalen Platte, wo du sagst, ach, das würde ich heutzutage anders machen. Wahrscheinlich keine instrumentale Platte.
Ja, ich würde die erste Platte überspringen. Ja, genau.
So ein Song. Oder Gesang draufsetzen, oder? Weil es sind ja dennoch schöne Melodien.
Ja, aber so ein Kitsch-Song wie in End in Itself würde ich nie mehr schreiben. Ever.
Welcher war das? War das der mit dieser
Aber guck, wir haben ihn immer noch im Ohr.
Okay. Ja.
Okay, weil Martin hat ihn aber auch 10 Jahre lang, glaube ich, bei jeder
Veranstaltung. Auf jeden Fall. Rauf und runter genudelt. Ja, den würde ich auch nicht mal mit Gesang schreiben. Der würde bei mir durchs Raster fallen, auf jeden Fall.
Da würde ich ganz gerne ein bisschen reingehen. Warum? Kannst du das doch von den Parametern ein bisschen mehr spezifizieren, warum so ein Song für dich in Raster fallen würde?
Ja.
Herausfallen würde, sorry.
Weil der Song nichts aussagt. Ich bin sehr großer Fan und auch Freund von Andy Edwards auf YouTube. Den müsst ihr euch mal anschauen. Das ist so ein bisschen ein exzentrischer britischer Rick Beato.
Okay.
Der geht aber mehr auf die kulturelle, auf den kulturellen Ansatz hinter Musik ein, nicht nur auf den technischen und harmonischen Ansatz. Und der hat mal gesagt, der hat mal ein Video gemacht, What Makes Every Song Great? In Anspielung auf Rick Beato. Und er hat gesagt, bei Rick Beato geht es hauptsächlich darum, wie komplex ist die Akkordfolge, wenn es darum geht, wie gut ein Song ist oder wie ausgefeilt ist die Produktion. Aber, und da hat er dann gesagt, What Makes Every Song Great is What the Song is About. Und das hat mich so, hat mich vollkommen erwischt, das Zitat. Ein Song wie We Are the Champions, ne? Du weißt genau, worum es geht. Ich bin der Gewinner, du bist der Verlierer, wir machen uns über dich lustig und feiern unseren Sieg. Das kommt bei jedem an, diese Message. Dieser Song steht für ganz präzise das und für nichts anderes. Und ob du da jetzt ein, zwei Akkorde draus änderst oder die Melodie ein bisschen abwandelst oder die Snare Drum mit einem anderen Sample versiehst oder so, das ist egal. Der Song und der Inhalt und die kulturelle Message ist die gleiche. Und da steht für mich das erste Album für gar nichts. Das ist einfach nur, guck mal, ich kann einen Satriani-Song schreiben, ich kann einen Metheny-Song schreiben, ich kann das schreiben. Keine Aussage.
Na, ist das, aber würdest du nicht sagen, dass das nicht auch eine Aussage ist? Dass du dann halt schon deine Aussage ist halt, ey, ich habe einen Satriani-Song hier geschrieben. Ist das jetzt vielleicht nicht die Aussage, die am meisten einem zum Nachdenken bringt oder wo man anfängt, über gesellschaftliche Strukturen nachzudenken oder so? Aber hey, ist das ja dennoch auch eine Aussage?
Ist fair, weil zum Beispiel, wenn du dir jetzt eine Bach-Invention anguckst, geht es ja auch nicht zwangsweise um irgendeine eine tiefe Message, sondern es geht letztendlich darum, da ist aber interessant, weil das ist eine Exploration, das ist ein spielerisches Umgehen mit Melodien und Gegenmelodien. Es ist wie so ein Sudoku-Rätsel, fast schon, ne? Oder so ein, wie sagt man diese Dinger, so ein Kaleidoskop, musikalisches Kaleidoskop oder sowas. Ja. Und das hat natürlich auch eine Form von Schönheit.
Und aber würdest du nicht sagen, dass diese Aussage, die ein Song hat, dass das maßgeblich letzten Endes dann aber auch durch eine andere Komponente mit reingebracht wird, nämlich durch den Text, den man in Musik mit reinbringt? Weil, wie du hast gerade gesagt, fast, ich würde sagen, 80% alles von der klassischen Musik generell hat erstmal in erster Linie keine Aussage, sondern ist halt in erster Linie einfach nur in Anführungsstrichen eine Symphonie, die halt sehr geil ist und sehr schön klingt, aber jetzt nicht eben eine Aussage auf einem inhaltlichen Ebene hat. Da gibt es zwar später dann gerade ab der Romantik hat sich das dann auch ein bisschen verändert, aber würdest du nicht sagen, dass ein Hauptbestandteil für die Aussage der Text auch ist?
Ist natürlich riesig und für die meisten Nicht-Musiker neben der Melodie wahrscheinlich das Wichtigste.
Ja.
Unterschätzen wir Musiker gern mal, weil wir nicht so auf den Text achten. Weil wir von ganz vielen anderen Dingen abgelenkt sind, aber es ist letztendlich wahnsinnig wichtig. Aber ich glaube, du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht das Mozart-Requiem hörst und dann das Gefühl hast, das hat keine Aussage.
Nein,
ich wollte gerade sagen, das gibt's doch nicht.
Ich glaube, es ist aber eine Aussage, wo man sehr, sehr viel selber rein interpretiert und nicht wirklich rausnimmt, was der Komponist eigentlich
darum geht. Das war jetzt auch ein scheiß Beispiel, weil es einen Text hat.
Ja, und es hat einen Text.
Ihre.
Ja, ja. Okay. Aber jetzt zum Beispiel.
Oder Jesu, dann nehmen wir Bach, Jesu, oh, bleibet meine Freude.
Ja, aber du tust eine eigene Emotion rein zu interpretieren, aber ich würde dich nicht gleichsetzen mit einer Aussage, die ein Komponist da reingesetzt hat, die er durch einen Text auch klar setzt, so von wegen, hey, darum geht's jetzt in dem Song.
Stimmt.
Dass es eine Emotion auslösen kann, das ist klar, auf alle Fälle. Das wollte ich damit auch nicht sagen.
Ja, wahrscheinlich fällt mir, ich glaube, dass keiner so den Song An End in Itself hört, ohne darüber nachzudenken, wie smart die Akkordfolge ist oder wie gut die Gitarre gespielt ist. Ich glaube, dass sich das niemand aufgrund des Songs anhört.
Weil ich meine, es gibt schon auch Fans von instrumentaler Gitarrenmusik, die ja nie selber Gitarre spielen oder nie selber.
Ja, die hören dann sowas wie Santana, Samba Party oder.
Ja, aber auch so, ich kenne schon, es sind wenige, muss man dazu sagen, es sind wenige, aber ich kenne schon Menschen, die dann auch gerne Satriani hören, die auch bestimmt dann auch gerne so
die Songs. Die keine Gitarre spielen?
Also, ich kenne sogar, gerade was Satriani angeht, muss ich dazu sagen, könnte ich jetzt 6 Leute nennen allein, die kein Gitarre spielen, die
wegen Fußball
haben, die aber sowas dann ganz gerne dennoch auch hören. So. Weil das muss man halt aber auch Satriani lassen, er weiß halt auch, wie man Melodien schreibt. Ja. Da ist zwar die Textkomponente nicht mit dabei, aber die Melodie, die halt die Leute catcht. Oder nimm Filmmusik. Wie viele Leute
das hören Filmmusik? Das wollte ich übrigens ansprechen, das wäre mein Punkt gewesen. Genau, schau dir die Filmmusik an, die spricht sehr viele Leute an. Oder auch so, also was auch so, es gibt ja auch so Smooth Jazz mit Saxophon, das hören sich auch viele Leute an. Kenny G.
Oh,
ja. Ist ein riesen Artist.
aber bei Filmmusik ist halt der Vorteil mit dabei, du hast direkt, glaube ich, eine visuelle Connection, eine visuelle Verbindung, weil wenn du den Film halt kennst, wenn man, keine Ahnung was, das eine Stück aus Star Wars hört, dann weiß man direkt, was
vor einem kommt. Auch wenn du im Soundtrack gelandet bist, du gehst irgendwie auf Welcome to the Jungle und irgendwie die Hälfte der Kommentare ist GTA 4 oder GTA 3 oder was oder GTA San Andreas oder was auch immer. Also wenn es im Videospiel war, dann hast du so krass viele Assoziationen damit.
Mhm. Ja, war San Andreas,
San Andreas
war es, genau. Ich musste kurz nachdenken, was du mal vorkam, aber ja, hast recht. Ja, du hast viele Assoziationen in anderen popkulturellen Bereichen und das gibt dann halt auch wieder eine andere Verbindung damit. Oder jetzt, keine Ahnung was, vor 2 Jahren Master of Puppets mit Stranger
Things, solche
Geschichten. Sowas hast du halt ja oft, ja. Was aber wiederum kein Indiz dafür ist, ob jetzt sowas ein guter Song ist oder nicht. So, wo wir ja eigentlich.
Nee, nicht zwangsweise. Aber was ist ein guter Song? Ein guter Song ist, wenn er mir gefällt, ne? Martina hatte das mal gesagt, so, das ist so ein klassischer Spruch, so, da kam das neue John Mayer Album 2021 oder so raus und dann sagt so, ja, es sind gute Songs, aber irgendwie gefällt es mir nicht. Und er sagt, wieso sind es dann gute Songs? Dann sind es keine guten Songs. Also man muss es doch nicht immer so dazu sagen, es ist ein guter Song, weil es ist ja John Mayer und der weiß, wie man zwei Akkorde miteinander verbindet. Klar, aber ist es ein guter Song, wenn er einem nicht gefällt?
Ich glaube, da ist es wichtig, eine Herangehensweise zu haben, wie ich sie auch versuche, zum Thema Emotionen im Gitarrensolo zu vermitteln, dass man Objektivität und Subjektivität trennt, ja, aber sich beiden dessen sehr bewusst ist. Ja. Dass man einschätzen kann, das war objektiv, war das handwerklich so und so gut gemacht, aber subjektiv gefällt es mir nicht, was ja nicht schlimm ist, genauso wie andersrum. Es gibt ganz viel Musik, die extrem dumm ist, die objektiv echt nicht gut gemacht ist, aber mir subjektiv irgendwie gefällt. Ja. Ich sage nur, keine Ahnung, das Crazy Frog Typ, der XLF singt und so Geschichten. Oder Scatman John, könnt ihr den ganzen Tag hören, auch wenn es ein Dorisch ist. Das ist auch objektiv gut gemacht. Finde ich geil. Aber dass man halt da das klar trennt und sich bewusst macht, was gefällt mir und warum gefällt es mir. Und dann von der subjektiven Ebene vielleicht auf die objektive und auf die analytische Ebene zu gehen und dann herauszufinden, warum gefällt mir jetzt genau dieser Song oder genau diese Akkordfolge? Warum löst es das bei mir aus? Oder ja, was passiert dann? Wie kann ich das reproduzieren?
Ja. Ich glaube, das ist für angehende Songwriter und sehr wichtig, diese zwei Ebenen zu haben, für einen Hörer absolut überhaupt nicht. Da geht es am Ende natürlich nur darum, klar, gefällt mir das oder gefällt es mir nicht.
Nee, das meine ich meine auch aus der Perspektive, aus der Brille von jemandem, der das dann auch versuchen möchte zu spielen oder halt auch versuchen möchte, darüber zu urteilen. Weil das finde ich auch schwierig, wenn jemand Kritik ausübt, aber halt diese Kritik nicht anständig belegen kann, weil die halt nur auf subjektiver Basis basiert. Weil dann kann man nicht damit arbeiten, man kann damit nichts machen letzten Endes mit der Kritik.
Ja, ich kriege das ja auch ständig in den Kommentaren. Ne? You guys suck und no feeling und diesen ganzen TINF. Das ist dann so, ja, du willst etwas nicht mögen.
Ja.
Kannst aber nicht belegen.
Ich nehme mir da manchmal gerne die Zeit und konfrontiere die Menschen mit ganz gerne. Ja. Das letztens hat auch jemand geschrieben, Tone sucks, Rhythm sucks, etc., etc. Kann auch gut was dran sein. Und ich habe dann geschrieben, hey, ich bin gern bereit, mich weiterzuentwickeln. Woran lag es denn? Was würdest du sagen? Warum war der Ton jetzt kacke?
Die wollen einfach nur
das Rhythmusgefühl jetzt kacke? Ja, denkst du, da kam hier eine Antwort zurück?
Natürlich nicht.
Leider nein. Weil, hey, Kritik ist ein super wichtiges Tool für uns. Hatten wir ja auch schon mal Folgen drüber gemacht. Ist halt einfach wichtig, aber sie muss halt auch irgendwo eine Begründung haben.
Lustig, und auch da bin ich anders drauf. Ja. Mich interessiert Kritik überhaupt nicht. Mich interessiert Lob und Kritik null. Außer von 3, 4, 5, 6 extrem vertrauten Menschen, von denen ich weiß, dass sie das Beste für mich wollen.
Ja, die kennen dich ja, ich wollte gerade sagen.
Und zu denen ich ein massives Vertrauensverhältnis habe und deren Meinung ich wertschätze. Aber Lob und Kritik interessieren mich beide null. Die haben keinerlei Auswirkungen auf das, was ich tue.
Das wollte ich gerade noch sagen. Kritik ist hängt auch davon ab, von wem sie kommt.
Ja.
Dass das auch nochmal einen anderen Stellenwert hat, ob das von einem random Dude irgendwo aus dem Internet kommt oder von jemandem, ich sag mal, dessen Arbeit man auch selber sehr schätzt, wo man auch sagt, hey, ich würde gerne auch so eine Arbeit machen wie er. Und da finde ich, ist eine Kritik dann auch nochmal viel mehr etwas, was mich näher an dem Produkt ranbringt, wo ich eventuell hingehen möchte oder wohin die Reise hingehen soll. Aber das ist auch nochmal natürlich ein sehr interessantes Thema bei itself, die Kritik. Ich habe in letzter Zeit einen Typen bei mir auf YouTube, der mir unter jedem Video schreibt, wie fett ich bin. Das finde ich auch immer sehr lustig.
Solche Menschen, weißt du, die musst du einfach ignorieren.
Du musst bedenken, dass alles was Menschen, insbesondere im Internet und unter der anonymen Wand, was Menschen negativ über jemand anders sagen, sagen sie meine eigentlich sich über sich selbst. Ja.
Das ist Fakt.
Ja, aber gab es keine Momente, oder gab es Momente, explizite Momente, da musst du jetzt keine Namen oder so nennen, aber wo du sagst, okay, da hat jemand was über einen Song von dir gesagt und du hast danach dich hingesetzt und drüber nachgedacht und dass das einen entscheidenden Impact auf dich als Musiker und als Songwriter gehabt hätte?
Nee, aber ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber es gab so einen Typen, der hat mein Album reviewed, das Man of Much, wer es nachschauen will, das Man of Much Metal Review von meinem Album. Und der hat jeden Song genauso beschrieben, wie ich mir erdacht habe irgendwie. Das war genau die Intention, ist bei ihm völlig angekommen. Dann hat er doch gesagt, der einzige Song, der nicht ganz so ins Mark trifft, ist Left Inside. Und da habe ich gedacht, er hat recht.
Mhm. Das ist der schwächste. Stimmt, ich glaube, da hatten wir schon mal in der Folge drüber gesprochen, wo wir über dein Album geredet hatten. Ich glaube, da hast du sowas schon mal erwähnt gehabt. Ja. Ja, das ist natürlich auch ein ganz interessanter Punkt oder sehr schöner Punkt, wenn man sieht, oh, eine Person versteht die Intention, die man in den Song reingesetzt hat, auch genauso, wie man es sich geplant und
vorgestellt hat. Ja, aber es ist auch genauso schmerzhaft. Ja, ja. Es ist aber genauso schmerzhaft, wenn jemand zum Beispiel... Wenn jetzt jemand über meinen, auch in YouTube-Videos, über meinen Gesang ablästert oder so, ja, der Ton ist zu nasal oder was auch immer. Und dann wäre ich manchmal sauer. Aber weißt du, warum ich sauer werde? Wenn ich weiß, ich habe eine Monster-Performance geliefert, sag ich, ja, das ist halt keine Ahnung. Aber wenn ich selber insgeheim glaube, ja, das ist zu nasal. Wenn ich weiß, dass diese Person den Kern trifft, dann tut's richtig weh.
Ja, das stimmt. Weil dann ist man bestätigt in der Kritik, die man an sich selber hat, quasi. Ja. Die wird von extern bestätigt. Ja.
Trigger.
Ja. Wie sehr würdest du denn sagen, das ist noch so ein Ding, was ich immer sehr spannend finde, all die Punkte, die wir jetzt heute besprochen hatten, bezüglich gutes Songwriting etc. Ich fand, da war sehr, sehr vieles dabei. Spannung, weißt du, Wissen von Melodie im Vordergrund, hab eine Aussage, solche Geschichten, die ich persönlich auch fürs Solo-Schreiben, um jetzt wieder auf den Gitarristenpunkt zurückzukommen, genauso sehe und genauso empfinde und was mir oft bei manchen Soli halt einfach auch fehlt oder wo ich selber auch auf meine Soli gucke und mir manchmal denke, okay, da hat definitiv sowas in dem Bereich gefehlt. Würdest du das auch so sagen, wenn du Soli schreibst, sei es für deine Sessionband oder jetzt für das neue Album, dass du mit demselben Heransatz mit demselben Ansatz herangehst, wie wenn du Songwriting beschreibst?
Ja, das ist eigentlich ein Mikrokosmos von Songwriting, ne? auf einer kleinen Ebene. Ist der Song im Song. Was wir vorhin angesprochen haben, diese Dualität, hoch, tief, laut, leise, schnell, langsam, verzerrt, clean, die findet sich auch im Solo wieder, im Kleinen. Also ja, der Ansatz ist letztendlich der gleiche. Auf der neuen Platte jetzt habe ich versucht, so wenig wie möglich Zeit mit den Soli zu verbringen, also einfach die so schnell wie möglich aufzunehmen. Also von hier ist meine Solo-Strecke, jetzt nehme ich das Solo auf und ich will es innerhalb von 20 Minuten will ich ein fertiges Produkt haben, weil ich nicht irgendwie wollte, dass ich irgendwas Artifizielles aus mir raushole oder mir so rausübe. Mhm. Ich wollte sozusagen, dass die Soli so ehrlich wie möglich sind.
Mhm. Aber das hast du beim letzten Mal auch, glaube ich, schon gesagt, ne? Dass du da auch so ein bisschen von weggekommen bist beim letzten Album. Ne?
Wobei, da ist es noch deutlicher. Also so ein Solo wie Left Inside ist, glaube ich, sehr überlegt und sehr, da ist so ein bisschen dieses Checkboxen-artige, ich muss ein bisschen das. Und das ist jetzt beim Neuen gar nicht mehr so. Da habe ich es wirklich so schnell. Die sind auch jetzt nicht von der technischen Varianz, zum Beispiel von der Durchführung, nicht so abwechslungsreich. Da ist es nicht so, hier habe ich das Legato-Solo, hier habe ich das Picking-Solo, hier. Das ist da nicht so. Das sind aber alles sehr, wie ich finde, sehr ehrliche Soli, die sehr meinem musikalischen Instinkt entsprechen.
Eine Frage kam aus der Regie nochmal rein bezüglich Inspirationsquellen. Mhm. Was würdest du denn sagen, welche Tricks helfen bei der klassischen, wenn man feststeckt, wenn man nicht weiterkommt? Was hilft dir dann, wenn du auf so einer Blockade triffst?
Ja, also ich habe jetzt neulich ein Jerry Seinfeld-Zitat gesehen, wo er meint, also Writers Blocks gibt's nicht. Man muss einfach in den Spiegel schauen und feststellen, dass man es sagt. Ja, es ist ja nicht so, dass du plötzlich, dass deine Skills einfach lahmgelegt sind. Also klar, so eine Depression oder sowas, klar. Wenn du dich einfach nicht dazu kriegen kannst, dich hinzusetzen und was zu machen, klar. Aber letztendlich, ich beschäftige mich doch mein ganzes Leben lang mit Musik. Wenn ich mich hinsetze und dann kommt nichts, dann ist das doch ein Armutszeugnis. Insofern.
Uff, da muss ich ein bisschen reingehen. Das sind krasse Worte. Weil ich finde schon, es gibt ja schon auch die Situation, dass man vielleicht das Handwerkliche kann, aber man vielleicht einfach auch eine Identitätskrise.
Das ist was anderes. Das ist was anderes. Genau, auf einer künstlerischen Ebene. Genau. Aber es ist ja so, wenn man es so wie halt Rosamunde Pilcher macht: Ich setze mich jeden Tag hin und schreibe 10 Seiten. Und das müssen nicht die geilsten Seiten der Welt sein. Ich werde auch vielleicht nicht alle Seiten, die ich da schreibe, behalten. Und nicht alle viele fallen dann auch durchs künstlerische Raster, wo ich dann sage, ich habe zum Beispiel bei der neuen Platte, das hatte ich bei der alten gar nicht gemacht, hatte ich so Ausprobier-Songs, Demo-Songs. Bei Maze of My Mind ist jeder Song, den ich angefangen habe, auch fertig geworden und auf dem Album gelandet. Hier habe ich bestimmt 6, 7, 8 Demos von Songs und Refrains und Melodien und Ideen und Riffs, die es nicht auf die Platte geschafft haben, gar nicht.
Okay.
Die sozusagen, die habe ich noch in der Bank, wenn ich sie irgendwann mal brauche, kann ich sie rausziehen. Ansonsten, ja, hier steht auch in der Frage, andere Genres anhören, Reverse Engineering von Songs, Improvisation. Reverse Engineering von Songs finde ich wahnsinnig wichtig. Wenn man ein besserer Solist werden möchte, lernt man doch auch, hört sich raus und lernt gute Soli. Wenn man gute Songwriter werden sollte, sollte man auf jeden Fall sehr, sehr viele Songs lernen und bewusst hören, analysieren in Struktur, Akkordfolge, Melodieführung, Sounddesign, alle möglichen Ebenen. Also ich, ja, man sollte sich die Profis und die Vorbilder zu Gemüte führen, auf jeden Fall.
Das finde ich ganz interessant. Du hast jetzt am Anfang der Folge schon mal die Beatles angesprochen. Was würdest du noch sagen? Was sind so Künstler, wo du sagen würdest, hey, da steckt alles an großartigem Songwriting drin? Und wenn man das so ein bisschen auseinander nimmt, dann wird einem schon sehr viel mit an die Hand gegeben. Vielleicht hast du noch so 4, 5 weitere
Künstler. Ja, ich bin sehr großer Fan von den Klaviersongwritern, also Billy Joel, Elton John, Sting. Alles, was Sting gemacht hat, würde ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. John Mayer für ein modernes Beispiel.
Oh ja.
Stevie Wonder, Pflichtkauf. Was denn noch?
Ja, vieles aus dem alten Bereich. John Mayer war jetzt so der Einzige, der so, ich sag mal, moderner ist. Gäbe es da noch mehr auch aus dem modernen Bereich, wo du sagen würdest, ja, da kannst du guten Gewissens sagen, hey, das sind handwerklich Songs, wo du sagen würdest, ja, da kann man sich vieles von abknüpfern?
Jetzt mal überlegen. Ich kenne mich so mit moderner Musik nicht so gut aus.
Dieter Bohlen?
Genau. Ja, we have a dream. Das ist eine geile Melodie. Da ist ein Nonensprung drin. Also wenn er, das hat er nicht selber geschrieben. Kannst du niemandem erzählen. Aber das ist schon krass.
Stimmt, das war damals das
der ja, erste der Song.
Das,
ja,
ne? Aber, sorry, der Song ist ein Beispiel für perfekte Song. Die Art und Weise, wie die Melodie strukturiert ist.
Catchy,
und aufeinander ja. Und Phrase aufeinander aufbaut. Das genau. Ist fast schon Happy Birthday Niveau. Also,
ja, das erinnert mich auch an sowas wie Kann was Autumn Leaves oder so, wo du halt einen
oder Still Got the Blues. Und das
durch die Akkorde durchnimmst. Yeah. Still Got the Blues. Da gibt's ja auch, das finde ich auch ganz interessant, gibt's auch manche Social Media Kanäle, die halt Songs auf Phrasenstrukturen analysieren, yeah. Wo es dann heißt, das ist der klassische A, also dreimal eine Phrase und als viertes kommt dann die zweite, eine andere Phrase
yeah.
Und so Geschichten, dass man mit sowas auch arbeitet, ja.
Ja. Was gibt's denn da Modernes? In Modernen bin ich nicht so drin. Wahrscheinlich, nee, Tori Amos ist ja auch nicht modern.
Der sagt mir gerade gar nichts. Wer war das denn?
Die Singer-Songwriterin, Tori Amos?
Nee, sagt mir nichts. Muss ich mal reinhören.
Hm. Aber das ist auch schon wieder 90er. Das ist nicht modern.
Ja, ich sag mal, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass in den 80ern, in den 70ern, dass die Musik, die da geschrieben worden ist, nicht, dass sie besser ist, aber dass halt die Person, die Songs auch geschrieben hat, auch mit, ich sag mal, der Marke, die Marke des Produktes letzten Endes war, wie du es gerade genannt hast, Billy Joel, Elton John und so weiter und so fort. Und heute hast du halt viel, die halt Songs schreiben, die wahrscheinlich geile Songwriter sind, aber wir wissen deren Namen vielleicht jetzt erst erster Linie nicht, weil sie halt nur Ghostwriter sind oder im Hintergrund halt Sachen geschrieben hast. Wie du gerade gesagt hast, dass du nicht glaubst, dass Dieter Bohlen diesen einen Song geschrieben hatte.
Nee.
Schade.
Ja, was, da fällt mir ein. Norah Jones wäre jetzt mal ein modernes Beispiel, würde ich noch sagen.
Mhm.
Bon Iver?
Bon
Iver, oder wie heißt der?
Bon
Iver, ja.
Bon Iver, ja.
Bon Iver?
Aber ja, hey, ich sag mal mit Bon Iver, mit Beatles, oder? Bon Iver? Ach, egal.
Nicht Bon Iver.
Etc.
Es gab beim ESC diese portugiesische Künstlerin, die vor ein paar Jahren mitgemacht hat, Maru hieß die. Die hat einen krassen Song geschrieben, der hieß Saudade. Maru, Saudade, das fand ich songwriting-technisch ultra krass. Oder ich finde zum Beispiel, dass eine der von den modernen Metal-Bands die besten Songwriter sind Voyager. Und vielleicht nicht die besten, aber gehören zu den besten
Songs. Das sagt mir gerade gar nichts.
Das sind die beim ESC vor 2 Jahren für Australien mitgemacht haben. Das ist eine Gent-Band aus Australien. Aber die Songs sind halt richtig geil.
Krass.
Okay, das müsste man sich mal. Voyager? Ja. Okay, das hat mir echt noch gar nichts gesagt. Muss ich mir mal anhören. Ja. Finde ich interessant. Ja. Aber ja.
Oder was ist denn hier zum Beispiel, wie heißt der? Jetzt fällt mir noch einer ein. Wie heißt der? James Bay.
Hm. Ah, You're Beautiful und so, ne?
Nee, das ist James Blunt.
James Blunt.
Oh, okay, dann war das... James Bay, okay. Dann sagt mir das gerade auch nichts. Vielleicht mal Songs gehört, aber sagt mir gerade nichts, müsste ich dann auch...
Kenne ich jetzt auch nicht so tief aus, kenne zwei, drei Songs. Aber du hast halt nach modernen Beispielen gefragt. Oder kenne ich mich nicht aus? Ja.
Was ich ganz interessant finde, ist jetzt aus dem Gespräch letzten Endes, ist tatsächlich dann, ja, wie viel du Bezug nimmst jetzt als Songwriter, wenn man dich so als Songwriter jetzt beobachtet, wie viel du Bezug nimmst aus der Melodie. Vorhin hast du zum Beispiel den I Have a Dream Song angesprochen und da hast du nicht über die Akkordfolge gesprochen, sondern du hast über die Melodie, die da drin vorkommt, gesprochen und so weiter. Das heißt, ich glaube...
Ja, die Akkordfolge ist Quintfall, ne? Ist auch klassischer Move.
Ja. Und ich glaube, was wir hiermit rausnehmen können, ist, ja, achtet auf eure Melodien und guckt, dass die Melodien halt schön sind, dass die halt wahrscheinlich auch diese Dualität in sich tragen von Spannung und Entspannung, dass sie halt eben nicht nur auf einem Ton stattfinden, sondern halt sich auch vielleicht bewegen oder halt, wenn sie auf nur einem Ton stattfinden, dann bewusst auf einem Ton, dass man weiß, okay, man erreicht mit dem Ton und dem Hintergrund, was passiert, vielleicht ein Ton, aber dann eine andere Akkordfolge darüber und dieser eine Ton repräsentiert immer ein anderes Samba Intervall.
Ist das geilste Beispiel dafür. Genau. Ein Ton im A-Teil, aber die, aber die Art und Weise, wie die Akkorde sich darum morphen, ändert den Relationspunkt. Ja. Und dann hast du dann in dem B-Teil eine völlig absurd ausufernde Melodie, um das zu konterkarieren.
Ja,
das ist genial. Das ist einfach genial. Das kann man nicht anders beschreiben.
Ja, das stimmt. Bin ich auch großer Fan von diesem einen Ton, der oben liegen bleibt und dann passiert unten drunter was. Da gibt es einen schönen Song von Pat Metheny, At the End of the World, At the Top of the World heißt der, glaube ich. Ein Song aus den 90ern, wo am Ende von einem Solo passieren so viele Akkorde und er lässt einfach nur einen Ton liegen. Aber dieser eine Ton ist dann Major Third, dann im nächsten Akkord die Sekunde, im nächsten Akkord die Major 7 und so weiter.
Das ist ja auch der alte Steely Dan-Trick. Den machen das auch oft, ja.
Also es ist einfach ein Tool, das sehr cool ist.
Ja.
Sehr schön. Sehr schön. So, wir haben unsere Stunde erreicht. Gibt es noch was du sagen möchtest, Fabian?
Nee, ich denke nicht. Das war auf jeden Fall sehr spannend.
Sehr, sehr cool. Dann bedanken wir uns hier in diesem Sinne wieder bei Martin, dass er wieder bei uns zu Gast war und uns mit seiner Weisheit und seinem Wissen, seinem Schatz des Wissens uns geteilt hat und seiner Erfahrung.
Und seinem unvergesslichen Charme.
Genau, den unvergesslichen Charme mit seinen gekämmten Haaren und dem Guitarplayer-T-Shirt oder was da drauf steht. Tourplayer. Okay, ich denke, die ganze Zeit, da wird Guitarplayer draufstehen. danke dir, Martin, dass du wieder bei uns zu Besuch warst und wir wieder eine sehr nette Stunde über das Thema Songwriting hatten. Wir bedanken uns in diesem Sinne natürlich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen, die immer wieder fleißig mich zum Husten bringen, Kommentare schreiben und auch 5-Sterne-Reviews auf Spotify und auf iTunes geben. Und natürlich auch an unsere kleine Discord-Community. Wir sind mittlerweile über 100 Leute dort. Yay, das freut uns sehr. Ihr seid super aktiv. Ihr gebt gute Tipps und Vorträge und wird viel diskutiert über Gitarre. Das finden wir natürlich auch sehr schön. Also wer Interesse hat, an diesem Discord-Kanal auch beizutreten und teilzunehmen, der kann
den
Link in den Shownotes gucken. Genau. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke Fabian fürs Podcasten, danke an unsere liebe, reizende Regie und viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Subi.
Super.